Der Menschensohn ist gekommen, zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Mit diesem Wochenspruch aus den Losungen, der in Lukas 19,10 steht, möchte ich Sie und euch ganz herzlich begrüßen zum Gottesdienst heute. Und ich wünsche mir und euch und Ihnen, dass es ein Gottesdienst ist, der ja, uns verbindet, der uns Gemeinschaft stiftet, der uns Gottes Wort aufschließt und uns viel Freude macht. Das Thema Nähe zu Gott, Nähe zu den Menschen ist ja ein großes Spannungsfeld. Und in diesem Begriff Nähe sehe ich so ein verbales Scharnier. Da könnte man auch vielleicht ein Weil einfügen, Nähe zu Gott, Weil, Nähe zu den Menschen oder umgekehrt. Für manche vielleicht auch ein oder was man da mal einfügen möchte. Ich finde das hochspannend und ich verspreche mir eigentlich von der Predigt und von dem Gottesdienst heute, dass wir damit mehr anfangen können, dass wir vielleicht, weil wir die Nähe zu Gott haben und suchen und noch vertiefen wollen, vielleicht auch mehr Sehnsucht zum anderen bekommen. Ja, zum Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten und ich bitte, dass wir dazu aufstehen. Vielen Dank, Jesus, für diesen Morgen. Vielen Dank, dass du uns willkommen heißt in diesem Raum, an jeden, von nah und fern. Gäste und Mitglieder und Freunde und Jugendliche, Kinder, alle miteinander heißt du herzlich willkommen. Du willst uns in den Arm nehmen, du willst uns entführen in einen Gottesdienst hinein, in eine schöne Stunde hinein, wo du uns begegnen willst. Und ich bin gespannt darauf, was du uns zu sagen hast heute. Ich bin gespannt auf ja, ein Stück mehr Geheimnis aus deinem Wesen heraus, das du uns mitteilen willst. Du möchtest, dass wir wachsen, dass wir im Glauben vorankommen, dass unsere Beziehungen miteinander besser werden, dass unsere Beziehung zu dir besser wird. Und dazu soll der Gottesdienst heute dienen. Und ich bin gespannt darauf. Ich möchte dich herzlich bitten, dass du uns segnest an jeden, der gekommen ist und diese Stunde hier. Herr, sei bei uns. Amen. Wir nehmen wieder Platz. Ich möchte nochmal ganz herzlich alle Gäste begrüßen. Ein herzliches Willkommen hier bei der Freien Evangelischen Gemeinde in Körne. Und ich wünsche mir und Ihnen, dass Sie sich bei uns wohlfühlen und hier einen schönen Vormittag bei uns haben und vielleicht auch so ein bisschen Sehnsucht geweckt wird, wiederzukommen. Um das zu unterstützen, haben wir ein kleines Tool eingefügt. Eine bunte Tasse. Wir haben nämlich nach dem Gottesdienst noch draußen die Möglichkeit, bei Kaffee und Tee zusammenzustehen und uns auszutauschen über den Gottesdienst, uns vielleicht näher kennenzulernen. Und damit, weil man sich in der großen Gemeinde auch dann nicht so schnell erkannt wird, haben wir einfach gesagt, wer Lust hat auf ein Gespräch und das auch deutlich machen möchte, nimmt sich dann am Kaffeetisch so eine bunte Tasse und ist erkennbar für jemanden, der einfach Lust hat auf ein Gespräch. Also das vielleicht so als Unterstützung visuell. Das hat bisher ganz gut geklappt und ich würde mich freuen, wenn heute viele bunte Tassen stehen. Ja, wir haben im Gottesdienst auch die Gelegenheit, langjährige verdiente Mitglieder aus ihren Diensten zu verabschieden, wenn das mal der Fall sein sollte, wenn man sich verändert in der Gemeinde. Wir haben Leute, die sich zu unserer Gemeinde anschließen wollen. Das ist also auch da ein Kommen und Gehen und ich bin gespannt, was wir heute alles hier sehen. Arne.
Ja, ich bin auch gespannt, nämlich ob die beiden, die wir heute in die Gemeinde aufnehmen wollen, auch da sind. Und da frage ich mal, ob der Manuel da ist. Manuel, super. Und der Nils, auch klasse. Ja, das hat schon mal geklappt. Herzlich willkommen, Manuel. Grüß dich, Nils. Ja, wir dürfen euch heute aufnehmen. In unserer Gemeinde ist es ja so, dass wir eine Freikirche sind. Das heißt, man schließt sich dieser Gemeinde freiwillig an, indem man sagt, das ist meine Gemeinde, der ich zugehören möchte, wo ich mittun will und wo ich auch selber geistlich mitleben möchte. Und ich habe festgestellt, dass ihr beide exakt 30 Jahre auseinanderlegt. Vom Lebensalter. Und der Jüngere freut sich darüber und der Ältere hoffe ich auch. Und Ich habe gedacht, dass ihr vielleicht ganz kurz sagt, was so zwei Menschen hier in unsere Gemeinde geführt. Ihr kommt aus ganz unterschiedlichen Städten zu uns, sind Überweisungen. Wir freuen uns sehr darüber. Nils, vielleicht fängst du kurz an. Wo kommst du her?
Was machst du hier? Ja, also ich sagte letzte Woche schon, ich komme aus Köln. Also eigentlich bin ich, ich habe letztens so einen Internet-Test gemacht und da kam raus, du bist ein Hesse. Und das stimmte sogar. Ja. Also ich bin in Darmstadt geboren eigentlich. Meine Mutter ist aus Hessen, mein Vater aus Ostpreußen. Aber ich habe die meiste Zeit im Rheinland gewohnt und da auch gearbeitet. Und wegen einem Jobwechsel kam ich jetzt nach Dortmund.
Ja, ich heiße Manuel und ich komme eigentlich aus Schalksmühle, also aus dem Sauerland. Und und ich bin jetzt halt hier wegen dem Studium. Ich studiere Bauingenieurwesen an der TU und deshalb bin ich dann auch hier gelandet durch eigentlich ein Crossover. Da bin ich dann ziemlich schnell eben hingekommen und dann auch hier so Anschluss in der Gemeinde gefunden.
Crossover ist die Gruppe für die jüngeren Leute. Und es ist schön, dass ihr beide da seid, euch beide eingefunden habt, auch beide schon in Kontakt mit anderen Leuten aus der Gemeinde seid. Und das ist was ganz Wichtiges, gerade in unserer Gemeinschaft, damit ihr euch auch gut einwurzeln könnt. 30 Jahre liegt ihr auseinander und dennoch habe ich dasselbe Wort für euch beide, nämlich unser tägliches Brot gib uns heute. Matthäus 6, Vers 11. Unser tägliches Brot gib uns heute. Warum dieses Wort zur Aufnahme in die Gemeinde? Ich bin immer wieder davon beeindruckt, wenn ich so hineinschaue in die Welt und in die Nachrichten, was wir es doch gut haben. Wenn ich sehe, wie viele Menschen auf der Flucht sind und im Elend leben, beeindruckt mich dies, Gott hat das an euch beiden, an uns erfüllt, dieses tägliche Brot, dass wir gut versorgt sind, reichlich haben, du kannst ein Studium machen, du hast einen Beruf gefunden, all das gehört zum täglich Brot. Was Gott aber auch schenkt, das feiern wir heute im Abendmahl, nämlich sein Brot. Christus selber ist das Brot des Lebens und deswegen verbinden wir Gemeindeaufnahmen immer auch mit der Abendmahlfeier. Christus, der uns Brot gibt und euch Brot, an dem ihr manchmal zu kauen habt, aber das vor allem stärkt und Kraft gibt und auch Schwung fürs Leben. Und das Dritte und Letzte, das, was ich mit diesem Wort verbinde, bezieht sich schon auf unser Predigtthema, offen für Gott und offen für andere, nämlich, dass wir den Heiligen Geist empfangen haben. Auch er, der Geist Gottes, ist der, der uns stärkt, der uns dieses lebendige Brot ist, das sich in uns vermehrt. Und es ist toll, dass ihr da seid, um uns auch teilhaben zu lassen an dem, was Gott in euch hineingelegt hat. Ich grüße euch also ganz herzlich im Namen der Gemeinde, lieber Nils Christian Steppan, damit ihr auch mal den kompletten Namen gehört habt. Das ist deine Urkunde. Und Manuel Specht, das ist die deine. Ihr kriegt jetzt gleich noch Tüten, ja, super, danke. Ja, stellen wir mal zu Füßen vielleicht. Also da ist das FEG-Buch drin über unsere Gemeindegeschichte im Bund Freie Evangelischer Gemeinden, eine Mitgliederliste und noch andere Nettigkeiten. Ich glaube, Süßigkeiten sind aber nicht drin. Christus ist das Brot des Lebens, dafür möchte ich Ihnen danken und für die neuen Gemeindeglieder bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Herr, du gibst uns das Brot des Lebens, du selber bist das Brot des Lebens. Ich danke dir herzlich, dass du in das Leben von Nils und Manuel hineingesprochen hast. Ich danke dir, dass du ihnen begegnet bist mit der Kraft deines Heiligen Geistes, dass du ihnen in Glauben geweckt hast und den Wunsch, sich deiner Gemeinde anzuschließen hier in Dortmund. Danke, dass sie jetzt in unserer Mitte sind mit all ihren Gaben, mit ihrem Persönlichkeitsprofil, mit ihrem Sein. Und wir bitten dich, Herr, dass wir als Gemeinde ihnen ein Ort sind, indem sie selber etwas vom Brot des Lebens empfangen, das du gibst, und dass sie uns auch stärken durch das, was du in ihr Leben hineingelegt hast. Segne du sie bitte und hab Dank, Herr, dass du ihr Herr geworden bist und unser gemeinsamer Gott. Amen.
Herzlich willkommen.
Wir fahren fort mit einigen Infos und ich möchte bitten, den Klaus sich schon mal auf den Weg zu machen und den Thilo. Da haben wir vielleicht ein bisschen Zeit gespart. Ich möchte hinweisen auf den, was auch abgedruckt ist, auf den Gebetsabend in der Nordstadt. Das, wo sich dann Leute, die denen die Nordstadt ein Anliegen ist, sich treffen, um nach einer Andacht gemeinsam rauszugehen in Nordstadt und dann an bestimmten Plätzen gemeinsam für die Nordstadt zu beten. Ich finde das eine ganz große Geschichte, wenn man einfach mit Geschwistern für einen Stadtteil vor Gott eintritt. Ich bin leider selbst verhindert, geschäftlich, ich würde das auch sofort machen, aber ich kann es wirklich nur jedem raten, ich habe es früher ein paar Mal mitgemacht, so wunderbare Erfahrung. Dann haben wir am zweiten Samstag im Juli Männerfrühstück, wozu ich sehr herzlich einladen möchte. Wir wollen den nächsten Tagungsort vorstellen für die Freizeit in 2016. Und wahrscheinlich werden wir eine schöne Bibelarbeit zusammen machen. Ein Referent hat er abgesagt, aber wir machen tolle Bibelarbeit zusammen und da verspreche ich mir sehr, sehr viel auch Freude und Erquickung dran. Ja, lass mal Thilo vorgehen.
Ja, schönen guten Morgen. Guten Morgen Stefan, guten Morgen Klaus und hallo liebe Gemeinde. Kannst du das gerade mal halten, Klaus? Oder hier das Mikro? Genau. Ich habe was mitgebracht. Nämlich, ich bin heute Vormittag außer Dienst, deswegen habe ich es nicht an. Das ist das Kigo-Shirt. Offen für Menschen. Ja, wenn Sie oder ihr, du offen bist, auch mal im Kindergottesdienst im Ferienprogramm mitzumachen, bist du herzlich eingeladen. Zusammen mit alten Hasen, kampferprobt und liebevoll für Kinder und für Jesus, mal einen Sonntag in den nächsten 6 Wochen mitzumachen. Einfach begleiten, dann haben die Hauptamtlichen oder nicht Hauptamtlichen, aber da haben die Kindergottesdienstmitarbeiter auch ein bisschen Ferien, müssen nicht ganz so oft ran und das machen wir jedes Jahr so, ist keine Überraschung. Manch einer war auch schon dabei. Ich stehe nachher da hinten mit einem kleinen Zettel und dann könnt ihr gerne sagen, ich möchte gerne einen Sonntag dabei sein mit euch alten Hasen, einen Kindergottesdienst schmeißen und ja, von Jesus hören, von Jesus weitersagen, Spaß haben mit Kindern. Herzliche Einladung.
Ja, vielen Dank. Bevor ich dem Klaus das Mikro gebe, das nächste Lied singen wir als Kanon, was Klaus, ich bin gerade überrumpelt, uns darin leiten wird als großer Musikus. Das hätte ich euch nicht zumuten wollen. Und wir wollen dabei auch die Kollekte einsammeln. Und jetzt Klaus.
Ja, ich stelle mich gleich neben den Thilo. Es war genau aus der gleichen Sache, weil uns gerade die Kinderbetreuung für den heutigen Gottesdienst heute Nachmittag aus Krankheitsgründen abgesagt hat. Kam gestern Abend der Anruf, wäre also spontan merkt, wow, das wäre doch eine Sache, da einzuspringen, wäre super. Also, ihr findet mich dann auch neben Thilo. Dann könnt ihr das auch gleich üben für den Sommer. Ne? Genau. Im Moment, also diese Woche hat mich tief bewegt, immer wieder das Thema Gebet. Du hast es gerade schon gesagt, Gebet für die Stadt, finde ich super. Wir hatten die Gebetsnacht da. Ich war leider nicht da, weil bei uns im Moment einfach nur ganz, ganz viel los ist. Aber ich bin auch tief bewegt gewesen von Leuten, die Erfahrungen erzählt haben. Darum diese Karte. Die liegt ja teilweise aus. Es geht nicht darum, dass wir auf einmal jetzt zwangsläufig ganz viele Leute da sitzen haben wollen. Es geht darum, dass ihr dafür betet. Gott hat ein Interesse an den Menschen, die dorthin kommen. Er möchte, dass sie ihn erleben als lebendigen Gott. Und ich wünsche mir so, wir wünschen uns als Team, dass wir als Gemeinde dahinter stehen und wir brauchen euer Gebet. Darum nehmt die Karte mit. Und wenn ihr heute dann ab 17 Uhr 1-2 Minuten dafür beten könnt, wäre das super. Betet für Tom, der macht die Predigt. Der braucht einfach Gottes Vollmacht. Das ganze Team braucht natürlich einfach Gottes guten Geist. Und es ist toll, wenn ihr euch dahinter stellt. Weil ich glaube, dass Gott das will, dass wir uns dahinter stellen. Ich zähle auf euch. Ach so, ich soll singen mit euch, genau. Du sitzt schon da, wir singen, du bist mein Zufluchtsort, wir machen es so, wir singen es erst gemeinsam. Dann, wenn ich Zeichen gebe, fangen die Frauen an, die Männer müssen mal schweigen, das können wir sowieso besser manchmal. Und dann kommen die Frauen, die Männer hinterher rein. Okay. Im Stehen singen, ja? Du bist mein Zuflucht. Fluchtsort. Ich
Du bist mein Zufluchtsort, ich traue auf dich. Das ist ein Lied, empfinde ich so, das ganz viel Zuversicht weckt, ganz viel Hoffnung in uns aufkeimen lässt, von diesem Brot des Lebens zu nehmen, von dem wir leben. Und zu diesem Brot des Lebens, das Gott uns schenkt, gehört wesentlich auch das Wirken des Heiligen Geistes in unserem Leben. Und weil wir als Gemeinde uns aufs Herz genommen haben, offene Gemeinde zu sein, ist es mir wichtig, mit euch darüber nachzudenken, was denn die Voraussetzung für eine Öffnung überhaupt bedeutet. Was bedeutet es, offen für Gott zu sein und offen für Menschen? Und wie hängt beides aneinander? Zwei Bibeltexte findet ihr dazu auf euren Manuskripten. Und die erste Überschrift lautet: Zurück zum Anfang. Zurück zum Anfang. Der erste Satz ist wichtig für dich. Der lautet: In dir atmet etwas von der Lebenskraft Gottes. In dir atmet etwas von der Lebenskraft Gottes. Mit jedem Atemzug, den du tust, kann dir im Bewusstsein des Geistes Gottes eher gegenwärtig sein. Warum ist das so? In 1. Mose 2, Vers 7 lesen wir, dass Gott seinen Lebensatem den Menschen einhauchte. Und wenn wir das so nehmen, wie es in der Bibel steht, dann bedeutet das, dass uns jeder Atemzug eine Erinnerung sein kann, dass unser Leben von Gott herrührt. Und vielleicht hilft es dir, viel bewusster jetzt einmal zu atmen und wahrzunehmen, mit jedem Atemzug empfange ich das Leben von meinem Schöpfer her. In dir atmet etwas von der Lebenskraft Gottes. So wurde der Mensch, lesen wir in 1. Mose 2, Vers 7, so wurde der Mensch, so wurdest du eine lebendige Seele. Und das ist ein wesentliches Charakteristikum unseres Menschseins, deines Lebens. Du bist lebendig. Und die Sehnsucht Gottes ist es, dass diese Lebendigkeit, dass sein Leben sich in deinem Leben fortträgt und zu anderen Menschen überfließt. In dir atmet etwas von der Lebenskraft Gottes. Das verleiht dir Würde. Und es stellt dich unter Gottes Schutz. unter seine persönliche Zuwendung. Allerdings ist unsere ursprüngliche Nähe zu Gott, die uns die Bibel in 1. Mose beschreibt, ist diese ursprüngliche Nähe zu Gott durch vielerlei Einflüsse verschüttet worden. Und sehr viele Menschen haben gar keine Ahnung mehr davon, ist, dass ihr Atem sie erinnern kann an den Schöpfer, von dem sie ihr Leben haben. Dass jeder Atemzug ein Geschenk dieses Gottes ist, der sich sehnt, dass du zu ihm gehörst und dass du bewusst lebst in diesem Bewusstsein der Gemeinschaft mit ihm. Vielerlei Einflüsse haben unsere Beziehung zu Gott verschüttet. Mit dem Glauben an Jesus Christus und durch die Kraft des Heiligen Geistes finden wir zum Ursprung und Ziel unseres Lebens zurück. Und was hat der Geist Gottes mit dem Atem Gottes zu tun? Nun, beides ist im Hebräischen ein und dasselbe Wort. Der Ruach, der Hauch oder der Atem Gottes ist gleichzeitig der Geist Gottes. Und so lebt also etwas von der Schöpfungskraft Gottes tatsächlich in jedem Menschen. Aber die sehr viele Menschen sind sich dessen nicht bewusst, haben es vergessen. Und auch, so habe ich den Eindruck, mancher Christ ist an dieser oder hat sich von dieser Quelle dieser Lebenskraft Gottes entfernt. Und Jesus lädt uns ein, wieder dorthin zurückzukommen. Und ich möchte euch auch mit dieser Predigt dazu einladen. Offen zu sein für Gott, das ist die eine Seite, dass wir uns an Christus binden. Und wenn dies geschieht, wenn wir ihn offen einlassen in unser Leben, den Geist Gottes empfangen, dann öffnet uns das wiederum für andere Menschen. Die Evangelien, die vier Evangelien des Neuen Testaments, Matthäus, Markus, Lukas und Johannes, die das Leben Jesu beschreiben, beginnen so, dass sie übereinstimmend berichten, dass zu Beginn der öffentlichen Wirksamkeit Jesu seine Taufe mit dem Heiligen Geist stand. Der Lebensatem Gottes erfüllte Jesus also in einer ganz einzigartigen Weise. Christus heißt, wenn man es übersetzt, der Gesalbte. Und dieser Begriff Christus oder der Gesalbte rückt in den Vordergrund, was an Jesus das Besondere war. Könige wurden damals gesalbt. Weltliche Könige wurden in ihr Amt eingeführt und dazu gesalbt. Aber Jesus wurde nicht wie ein weltlicher König gesalbt und mit Ehre vor Menschen eingesetzt, sondern er wurde vor Gott und dem Menschen eingesetzt durch die Salbung mit dem Heiligen Geist. Petrus beschreibt das in der Apostelgeschichte 10, Vers 38 und sagt, das ist der Herr, an den wir glauben, unser König, gesalbt mit dem Heiligen Geist und Kraft. Der Anfang des Glaubens also, der Anfang des Glaubens auch für uns bedeutet, ist, dass wir diesen Heiligen Geist Gottes empfangen. Jeder, der sich als Christ versteht und an Jesus Christus glaubt als den Sohn Gottes, jeder, der glaubt, dass Jesus Christus zur Vergebung seiner Sünden gestorben ist und auferstanden ist von den Toten, hat sich das nicht selber eingeredet, sondern es ist ihm geschenkt worden durch die Offenbarung des Heiligen Geistes. Die Salbung Jesu mit dem Heiligen Geist setzt sich also in uns fort. Der Heilige Geist ist das Urdatum aller unserer Geisterfahrung. Alle Erfahrungen, die wir mit Gott machen können, ruht darauf. Die Bibel bezeugt, dass jeder Christ mit dem Glauben an Jesus Christus und der Taufe seinen Geist empfangen hat. Wenn du also Christ bist, hast du den Heiligen Geist Gottes empfangen. In dem ersten Predigtext, den ich euch mitgebracht habe, steht das so. Vers 24b. Durch den Geist, den er uns gegeben hat, wissen wir, dass Gott in uns lebt. Und das sagt Johannes allen glaubenden, Christus glaubenden Menschen. Durch den Geist, den Gott uns gegeben hat, wissen wir, dass Gott, dass er in uns lebt. Dieses Wissen hat aber ganz praktische Auswirkungen. Nämlich, das Wissen um Gottes Leben in dir vermittelt sich dadurch, dass du Gottes Gebote hältst. Das ist überraschend, vielleicht steht in diesem Vers 23 aus dem ersten Johannesbrief, sein Gebot ist, wir sollen uns zu seinem Sohn Jesus Christus bekennen und einander so lieben, wie er uns befohlen hat. Wer Gottes Gebot befolgt, bleibt mit Gott verbunden und Gott mit ihm. Durch den Geist, den er uns gegeben hat, wissen wir, dass Gott in uns lebt. Also, der Empfang des Heiligen Geistes in deinem Leben und dass diese Kraft Gottes, dieser Lebensatem in dir lebt, das kannst du daran merken, dass du die Gebote Gottes befolgst. Also, dass du offen bist für Gott, der seinen Willen dir sagt und erläutert. Aber schauen wir noch etwas genauer hin. Wer ist der Heilige Geist? Jesus begann seine öffentliche Wirksamkeit mit einem programmatischen Satz. Der steht in Markus 1, Vers 15. Jesus sagte, die von Gott bestimmte Zeit ist da, sein Reich wird sichtbar in der Welt. Ändert euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Also hier lesen wir etwas, dass Jesus sagt, das Reich Gottes wird sichtbar in der Welt. Das geschieht, indem ihr darauf reagiert und euer Leben ändert. Änderung des Lebens, Empfang des Heiligen Geistes gehören zusammen. Indem wir uns zu Jesus Christus bekennen, ist das eine Veränderung, die die Welt wahrnimmt. Und indem wir unser Leben verändern und der guten Nachricht glauben, leben und öffnen wir uns für andere Menschen. Das ist das Gebot, das Liebesgebot, das Gott uns gegeben hat. In Entsprechung zu diesem Satz Jesu ist die Gemeinde durch das Kommen des Geistes befähigt, das Reich Gottes mitzugestalten. Wir warten also auf Gemeinde nicht nur darauf, dass Gott jetzt irgendwas Besonderes tut. Ah, die bunte Tasse. Ein kleiner Liebesdienst, aber wie eine Erquickung. Sein Reich, sagt Jesus, wird sichtbar in der Welt. Ändert deswegen euer Leben und glaubt dieser guten Nachricht. Ich sagte, die Gemeinde, in ihr setzt sich dieses Leben, das in Christus war, durch Gottes Heiligen Geist, setzt sich in unserer Mitte durch. Und deswegen greift es zu kurz, wenn wir in der Gemeinde Jesu, wenn wir hier als Gemeinschaft sagen, das ist ja wunderbar, dass wir den Heiligen Geist Gottes haben. Das ist ein dogmatischer Satz, den glaube ich prima. Aber ihr Lieben, damit haben wir die Botschaft auch, dass die Kraft, das Revolutionäre dieser Botschaft nicht erfasst. Würden wir nämlich und leugnen wir die soziale und auch die sozialkritische Wirkung dieses Geistes, dann wirken wir nicht an der Gestaltung des Reiches Gottes. Der Evangelist Johannes beschreibt ein Leben unter Einfluss des Geistes Gottes in unserem Vers 1. Johannes 3, 23, 24, ja ganz schnörkellos, noch einmal in einer anderen Übersetzung. Und das ist Gottes Gebot, wir sollen an den Namen seines Sohnes Jesus Christus glauben und wir sollen einander lieben, so wie Christus uns geboten hat. Liebevoll leben, das sollen wir tun. Wer seine Gebote hält, lebt in seiner Gegenwart und er ist gegenwärtig in ihm. An dem Geist, den er uns gegeben hat, erkennen wir, dass Gott in uns lebt. an dem Geist, den Jesus Christus dir geschenkt hat, merkst du, dass seine Lebenskraft in dir in Wirkung ist, gegenwärtig. Immer wieder fragen sich Christen den Heiligen Geist, ich weiß gar nicht, ob ich den bekommen habe. Ich merke davon gar nichts. Und ich möchte dir sagen, du wirst davon auch nichts merken, wenn du dich hinsetzt und sagst, ich warte mal, dass mich irgendwas erfüllt. Sondern die Bibel macht das sehr deutlich, dass wo wir Gottes Gebote halten, wo wir uns also öffnen für andere Menschen im Dienst für Jesus, wo wir mitwirken am Reich Gottes, da empfangen wir diesen Heiligen Geist als Wirkkraft, die spürbar in uns lebt. Glaubensgewissheit ist also elementar eine Wirkung des Geistes Gottes in dir. Durch den Geist, den er uns gegeben hat, wissen wir, dass Gott in uns lebt. Glaubensgewissheit ist eine Wirkung des Heiligen Geistes. Aber dieser Geist treibt uns an, der ruht nicht passiv in uns, sondern er möchte, dass wir Jesus folgen in dem, was er uns geboten hat. Den Heiligen Geist erfahren wir derart, dass er sich dir selbst bezeugt. Und entscheidendes Kriterium hierfür ist die Liebe. Die Liebe, die du zu Jesus hast. Und die Liebe, die du zu anderen hast. Wenn du also fragst, der Geist Gottes, ist er in mir mächtig, wirksam, spürbar, dann gibt es dafür zwei Prüfungskriterien. Nämlich die eine, liebst du Jesus und bist du offen für andere Menschen? Und wenn du Jesus liebst, so sagt es die Bibel deutlich, dann wirst du seine Gebote halten. Das ist eine Wirkung des Geistes Gottes in uns. Das sind also die Kriterien, um die es geht, wenn wir fragen, ob der Geist Gottes uns ergriffen hat. Der Geist des Herrn bleibt nicht unbemerkt in dir. Er vergewissert dich, so haben wir es gelesen, dass du zu Gott gehörst. Und das steht auch nochmal in Römer 8, Vers 16. Und wie die Liebe, so vertreibt der Heilige Geist alle Furcht vor Gott aus unserem Leben. Auch das ist ein Kennzeichen seines Wirkens, dass wir die Angst vor diesem Herrn verlieren und dass wir nicht das Gefühl haben, ständig kontrolliert zu werden. Wie die Liebe, 1. Johannes 4, Vers 18, die Furcht vertreibt vor Gott, so der Heilige Geist auch. Und Furchtlosigkeit bewirkt, dass wir ihn bekennen, dass wir Gott lieben und seine Geschöpfe ebenfalls. Noch einmal, diese Wirkung des Geistes Gottes sind offensichtlich und spürbar. Das schreibt einmal der Apostel Paulus an seinen Schüler Timotheus. Das ist der zweite Text, den ihr vor euch liegen habt. Ich habe deinen aufrichtigen Glauben vor Augen, schreibt da Paulus, denselben Glauben, der schon in deiner Großmutter Luis und deiner Mutter Eunike lebte und der nun, da bin ich ganz sicher, auch in dir lebt. Darum ermahne ich dich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und dir geschenkt wurde, als ich dir die Hände auflegte. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Feigheit gegeben, sondern den Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Letzter Gedanke, letzte Überschrift. Der Heilige Geist ist ein Pädagoge, also ein Lehrer oder ein Erzieher in der Nächstenliebe. Der Heilige Geist ist ein Pädagoge der Nächstenliebe, der uns dahin erzieht, offen zu sein für andere Menschen, der uns dahin erzieht, offen sein, zu sein für Jesus Christus, für den Geist, der in uns lebt, und daraus die Kraft zu schöpfen der Liebe. Es ist ein großes Missverständnis, wenn wir den Heiligen Geist lediglich als eine Art Metapher oder ein Prinzip verstehen, das gleichsam so über der Geschichte schwebt und über unserem Leben. Und es ist ein großer Irrtum, wenn wir viel vom Heiligen Geist reden, aber seine Wirkungen in unserem Leben nicht zulassen. Wenn wir dem Aufruf, den er uns weckt, nicht folgen.
Der Sinn des Heiligen Geistes und seiner Sendung zu dir ist nicht, dir ein gutes Gefühl zu vermitteln. Er vermittelt uns, das haben wir gelesen, Gewissheit des Glaubens. Aber Gewissheit des Glaubens und die Freude über den Glaubens erfahren wir nicht in der Passivität. Erfahren wir nicht in dem Wunsch der persönlichen Verkostung. Ich will den Heiligen Geist verkosten, so wie man eine Weinprobe verkostet. Paulus sagt einmal ganz interessant, werdet nicht voll des Weines, sondern werdet voll des Heiligen Geistes. Und dieser Heilige Geist, der weist uns auf den anderen hin, den verkosten wir nicht für uns und sagen, wow, das schmeckt so herrlich süffig, klasse. Ich mache die Beobachtung, dass sich viele Christen etwas von den Wirkungen des Heiligen Geistes in ihrem Leben erhoffen und wünschen. Aber der Geist Gottes ist nicht gesandt, um uns gute Gefühle zu verschaffen, sondern er ist gekommen, um uns Gewissheit des Glaubens zu vermitteln und am Reich Gottes mitzuwirken. Was Gottes Geist bewirkt, orientiert sich an den Worten und Taten Jesu, wie sie uns die Evangelien schildern. Unter Leitung des Geistes breitet sich die gute Nachricht von Jesus Christus weltweit aus. Und dazu gehört auch, dass Gottes Geist Befähigungen schenkt, die uns zum Wohl anderer Menschen gegeben sind und die wir zum Wohl anderer Menschen einsetzen sollen. 2. Timotheus, Vers 6, der Text, den ihr habt. Darum, sagt da Paulus, ermahne ich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde. Und vielleicht ist das genau Gottes Mahnung an dich. Lass die Gabe des Geistes wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat, die dir geschenkt wurde. Was meint der Paulus damit, dass uns etwas geschenkt wird, was wir nicht für uns behalten sollen, sondern gleich wieder ausgeben sollen? Das Wunderbare des Geschenkes des Heiligen Geistes ist, dass er sich in seiner Kraft in dir vermehrt, indem du anderen davon weitergibst. Indem du andere teilhaben lässt an dieser Gabe, an diesem Geschenk. Betrachten wir das neutestamentliche Zeugnis, lesen wir da verschiedene Textstellen, wo wir jetzt nicht die Zeit für haben, dann wird aber deutlich, dass Menschen mit dem Heiligen Geist im Neuen Testament erfüllt werden, damit sie anderen Menschen besser dienen können. Das Neue Testament sagt also, dass wir als Christen diesen Lebensatem Gottes alle empfangen haben. Die Bibel sagt aber genauso deutlich, dass Christen erfüllt werden können von diesem Heiligen Geist. Dass er also nicht so ein ruhendes Kapital ist in uns, was irgendwo auf einer Bank liegt und wir sagen, schön, dass wir das haben. Das wäre die dogmatische Wahrheit, das wäre die Philosophie, die Metaphysik des Heiligen Geistes. Sondern, dass wir diesen Heiligen Geist bekommen haben, dass er uns erfülle, um weiterzugeben. Der Geist Gottes erfüllt uns alle, dass wir überfließen. Ich nehme jetzt mal gerade, passt so schön hier, diesen Becher. Der kann im Moment nicht überfließen. Der ist halb voll oder halb leer, wie ihr wollt. Der Heilige Geist, wenn der uns erfüllt, bedeutet, es fließt mehr hinein und dann fasst es das Gefäß nicht mehr und fließt über zu anderen. Erfüllung mit dem Heiligen Geist, für viele Christen ein faszinierender Gedanke. Aber wie kommt es dazu? Nun, das hat es mit unserem Bibelwort zu tun. Darum ermahne ich, lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat, die dir geschenkt wurde. Die Wirklichkeit des Heiligen Geistes erfährst du als Christ in besonderer Weise, wenn du ausgefüllt und bestimmt bist von dem Wunsch, anderen Menschen eine Hilfe zu sein. Wo der Heilige Geist in Fülle ausgegossen wird im Neuen Testament, geht es immer um diesen Zusammenhang, dass Menschen in besonderer Weise sich bereithalten, das Empfangene weiterzugeben. Sie sind erfüllt von dem Wunsch, anderen Menschen eine Hilfe zu sein. Das ist der entscheidende Aspekt, der zu einer Öffnung des Glaubens durch den Heiligen Geist gehört. Da werden vom Heiligen Geist Menschen erfüllt, um anderen an der Speisung teilhaben zu lassen. Also sie werden erfüllt zu einem diakonischen Dienst. Und weil das in ihrem Herzen brennt, werden diese Diakone ausgesucht, weil sucht, so heißt es da, Männer voll Heiligen, Männer und Frauen voll Heiligen Geistes. Die sind voll des Geistes, weil sie anderen dienen wollen. Menschen werden erfüllt vom Heiligen Geist und sie lobpreisen Gott. Auch das ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und so gibt es andere Beispiele und andere Zeugnisse der Bibel, die sich lohnt anzuschauen, die ihr auch nachschlagen könnt, wenn ihr euch eine Konkordanz nimmt, also ein Buch, in dem man zu einzelnen Stichworten Bibelstellen aufsuchen kann. Und dann werdet ihr merken und wahrnehmen, diese Geistesfülle wird gegeben, immer zu besonderen Aufträgen. Sie wird aber nicht gegeben, dass die Gemeinde für sich Megaparty hatte. Oder der Einzelne sagte, wow, ey, das haut mich jetzt ja wirklich weg hier. Die Wirklichkeit des Heiligen Geistes in seiner Fülle erfährst du als Christ dann, wenn du ausgefüllt und bestimmt bist von dem Wunsch, anderen Menschen eine Hilfe zu sein, wenn du ausgefüllt bist von dem Wunsch, das Reich Gottes mitzugestalten, wenn du ausgefüllt bist von dem Wunsch, Jesus zu gehören und ihm zu folgen und das zu tun, was er dir aufträgt. Das ist der entscheidende Aspekt. Die Flamme der praktischen Nachfolge können Christen, so lesen wir in 2. Timotheus 1, 5 bis 7, diese Flamme der praktischen Nachfolge können wir auflodern lassen oder auch auslöschen. Paulus sagt, lass die Gabe wieder aufflackern in dir, lass es wieder auflodern, lass es wieder aufleben in dir. Und wie so oft in der Bibel steht auch hier das Bild vom Heiligen Geist als Feuer und Flamme im Hintergrund. Und das Gegenteil solchen Entfachens der Wirksamkeit des Heiligen Geistes in deinem Leben gibt es auch. Es gibt dieses Gegenteil des Entfachens auch in meinem Leben. Es gibt es als Versuchung im Leben eines jeden Christen. Und das Gegenteil des Entfachens, dieses Feuer des Heiligen Geistes in unserem Leben ist, dass wir den Heiligen Geist auslöschen. 1. Thessalonicher 5, Vers 19, wo Paulus mahnt, löscht den Heiligen Geist nicht aus. Also da ist eine Flamme, da ist diese Kerze, dieses brennende Licht Gottes, diese Energie und du gehst hin und gibst da Wasser drüber. Löscht den Geist nicht aus. Das ist also eine Möglichkeit. Wir können als Christen verkümmern. Du kannst als Christ irgendwann nur noch in irgendeiner Mitgliedsliste stehen. Aber von diesem Lebensatem spürst du nichts mehr. So gewiss das Wirken des Heiligen Geistes uns nicht zur Verfügung steht, so bestimmt reagiert der Heilige Geist auf unser Verhalten ihm gegenüber und auf unser Verhalten gegenüber dem Willen Gottes. Sein Wirken, des Geistes Wirken und Bleiben im persönlichen Glaubensleben geschieht, ihr Lieben, nicht automatisch. Gottes Geist in seiner Gegenwart unter uns ist durchaus beeinflussbar. Seine Gegenwart in deinem Leben kannst du entfachen, beleben, erneuern, du kannst es aber auch dämpfen, hindern und sogar auslöschen. Offene Gemeinde, liebevoll leben, das sind die Sätze, die wir als Gemeinde uns aufs Herz genommen haben. Mancher sieht es in einer Alternative, erst ganz im Herrn verbunden, dann das andere. Aber nach dem Neuen Testament gehört der Dienst am Menschen und die Offenheit gegenüber den Menschen immer mit der Offenheit gegenüber Gott zusammen. Und da flammt der Glaube stark in uns auf, wo wir das in unserem Leben beisammen halten. In der Mahlfeier, die wir jetzt haben wollen, erinnert uns auch das Abendmahl daran. Denn Gott gab uns seinen Sohn in Brot und Wein in seiner Lebenshingabe. Aber nachdem Jesus Christus gegangen war und von den Toten auferstand, sandte er uns seinen Geist als seinen Stellvertreter, der also jetzt in uns lebt, der dein Lebensbegleiter ist. Und so ist die Mahlfeier beides: Dankbarkeit für den Sohn und Besinnung darauf, dass wir diesen Sohn in unserem Leben brauchen, in der Kraft des Heiligen Geistes. Und vielleicht ist dein Weg und dein Nehmen des Abendmahls heute geprägt von diesem Gedanken: Ja, Herr, ich will mich dir neu öffnen. Und ich habe verstanden, diese Offenheit für dich bedingt auch Offenheit im Tun dessen, was du willst. Und wenn wir das wollen, wenn das in deinem Herzen ist, dann wird dir Gott das schenken. Das ist sein Versprechen. Denn in dir atmet etwas von der Lebenskraft Gottes. Lass die Gabe wieder aufleben, die Gottes Geist in dich gelegt hat und die dir geschenkt wurde. Amen.
Vater, wir sind hier. Komm, wie wir sind, schauen auf zu dir, staunend wie ein Kind. Alles in uns preist deine Gegenwart, denn dein Wort verheißt dem, der auf dich harrt. Christus ist hier und wir dürfen aufstehen, wir dürfen gemeinsam einfach diesen Gott anbeten. Wir dürfen uns gemeinsam bewusst machen, einfach, dass er derjenige ist, der uns das Leben schenkt, das Leben gibt durch seinen Heiligen Geist. Und das wollen wir gemeinsam tun. haben es vorhin gehört, wir dürfen Gott bitten, dass er uns seinen Heiligen Geist gibt. Wir dürfen ihn bitten, dass er uns mit seinem Geist erfüllt. Wir dürfen ihn bitten, einfach, dass er durch seinen Geist in uns und durch uns wirkt. Und vielleicht können wir das mit diesem Lied auch tun. Heiliger Geist, komm, wirke unter uns. Wir dürfen diesem Gott begegnen, wir dürfen Jesus begegnen im Abendmahl. Und das letzte Lied ist einfach auch die Hinführung darin, eine Einladung. Kommt an den Tisch seiner Gnade, bereitet mit Brot und mit Wein. Jesus lädt uns ein.
Seiner Gnade bereitet mit Brot.
Ablauf ist heute mal diametral anders. Ihr seid immer zum Abendmahl gekommen. Heute kommt das Abendmahl zu euch. Und zwar der Gestalt, dass wir gleich nach den Einsetzungsworten, Gebet, die Brotkörbe durch die Reihen gehen lassen wollen. Und dann geben wir Leuten Gelegenheit, die vielleicht diesen Kelch selbst nicht nutzen wollen, hier sich so ein Saftpännchen vorne hier an den Tischen zu holen, sich wieder einen Platz zu begeben und dass wir dann in einem ruhigen Durchgang dann Kelch durch die Reihen gehen lassen können und dann, wer mag, nimmt ein Pinnchen. Ich möchte die Pinnchennutzer doch bitten, wenn man den Kelch weitergibt, der da durchkommt, dann das mit irgendeinem netten Wunsch an den Nachbarn auch weiterzugeben. Ja, wir beten für Brot und für Wein. Lass uns still werden. Jesus, du hast deinen Leib brechen lassen für uns, damit wir frei werden. Du bist für unsere Schuld ans Kreuz gegangen. Du hast gelitten für uns. Begreifen kann man das nicht. Man kann nur danken. Du hast dein Blut vergossen für unseren Widerwillen, für unseren Widerstand, für unser Ungehorsam. Du hast uns reingewaschen von aller Schuld. Alle Schuld, die ist weiß geworden. Und wir sind frei und wir sind vollwertige Geschwister für dich. Wir sind Gottes Kinder geworden. Du hast uns wirklich erlöst. Und diesen Zeichen wollen wir immer wieder die Gemeinschaft mit dir suchen und dir immer wieder Danke sagen. Wir wollen uns aber auch vor diesem Tisch und in den Reihen, in der Gemeinschaft auch wirklich vor dir versammeln. Wir wollen eins sein vor dir und die Gemeinschaft wirklich auch mit dir genießen. Vielen Dank für diese Zeichen. Vielen Dank für deine Heilstat. Immer wieder neu. Amen.
Ich bitte die Helfer zum Abendmahl nach vorn zu kommen. Kommt ihr hierher? Danke. Wir hören auf die Einsetzungsworte unseres Herrn Jesus Christus und ich bitte die Gemeinde dazu aufzustehen. Beim Essen nahm Jesus ein Brot. Er lobte Gott und dankte ihm dafür. Dann brach er das Brot in Stücke und gab es seinen Jüngern. Er sagte: Nehmt und esst. Das ist mein Leib. Dann nahm er den Becher. Er sprach das Dankgebet und gab ihn seinen Jüngern und sagte: Trinkt alle daraus, denn das ist mein Blut. Es steht für den Bund, den Gott mit dem Menschen schließt. Mein Blut wird für die vielen vergossen werden zur Vergebung ihrer Schuld. Das sage ich euch: Ich werde von jetzt ab keinen Wein mehr trinken. Erst an dem Tag werde ich ihn neu mit euch trinken, wenn mein Vater sein Reich vollendet hat. Da sangen Jesus und seine Jünger die Dankpsalmen und gingen hinaus zum Ölberg. Das Brot, das wir brechen, das ist die Gemeinschaft mit dem für uns gebrochenen Leib unseres Herrn Jesus Christus. Das Brot, das du jetzt nimmst, ist das Lebensbrot Gottes für dich. Amen. Wir nehmen wieder Platz und empfangen das Brot. Nach dem Brot nahm Jesus den Kelch. Er teilte ihn unter seinen Jüngern und er sagte: Nehmt, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung eurer Sünden und Verheißung eures ewigen Lebens. Der gesegnete Kelch, für den wir Dank sagen, der ist die Gemeinschaft mit diesem für uns vergossenen Blut unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Wer nun aus gesundheitlichen oder anderen Gründen her lieber aus dem kleinen Kelch trinken möchte, den bitte ich, sich hier vorne an den Tisch einzufinden oder an dem Tisch nebenan. Und ansonsten gehen die Großkelchen jetzt durch die Reihe. Darum sind wir die vielen ein Leib, weil wir alle des einen Brotes teilhaftig sind. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen und dass wir im Gebet im Christus danken für das, was er uns gegeben hat. Ich bitte, dass drei aus unserer Mitte für uns stellvertretend beten. Ja, vielleicht habt ihr es wahrgenommen, da ist die Claudia noch hereingekommen, ich glaube die Katja auch, ich bin mir aber nicht so ganz sicher. Ich bitte euch beide mal nach vorne zu kommen. Bitte? Und die Hille, genau. Die Hille habe ich, ach, da ist die Hille. Und du hast alle, wir gehen eine Treppe höher. Ja, ihr fragt euch, weshalb stehen jetzt so drei nette Frauen hier vorne noch am Ende des Gottesdienstes. Das hat eine einfache Bewandtnis. Die liebe Hille Hermann und die Katja Wachowius werden aus ihren Aufgaben verabschiedet, die sie lange wahrgenommen habt, die ihr lange wahrgenommen habt im Kindergottesdienst und bei den Wühlmäusen. Und weil ihr gerade auch wieder noch im Dienst wart, mussten wir das so ganz am Ende des Gottesdienstes setzen. Das ist ganz toll, dass das uns noch möglich ist. Und die Claudia als Leiterin des Diakonats Kindergottesdienst steht natürlich auch hier vorne. Ich habe in der Predigt, die ihr nicht gehört habt, etwas gesagt von dem, was der Paulus einmal dem Timotheus gesagt hat, nämlich entfache die Gabe Gottes, die in dir ist, immer wieder neu. Und ich möchte euch im Namen der Gemeinde ganz herzlich dafür danken, dass ihr eure Gabe in unserer Mitte habt leben lassen, dass ihr sie eingesetzt habt und dass sie sich in euch auch immer wieder erneuert hat. Mit der Geduld, mit der Kraft und mit der Treue, indem ihr jahrelang euren Dienst getan habt. 5 Jahre Wühlmäuse, glaube ich, liegen hinter dir in der Leitung. Und bei dir sind es noch viel mehr Jahre, ich weiß es gar nicht. Fast 30, sagt Claudia. Ich finde, ihr seid beide uns auch als Gemeinde so ein Beispiel mit dieser Arbeit und mit dieser Treue von dem, was wir genau gehört haben. Wer gibt, der wird neu erfüllt, der wird neu, dem wird neu gegeben von Gottes Geist, um immer wieder aus dem guten Schatz, wie es Jesus einmal gesagt hat, Neues hervorzubringen. Euch ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Vielleicht will Claudia jetzt auch noch was sagen. Oder sonst betest du noch? Und dazu bitte ich auch die Gemeinde noch einmal aufzustehen.
Vater, ich möchte für Katja danken, dass sie sich in den vergangenen 5 Jahren in der Leitung der Wühlmausarbeit unseres Kindergottesdienstes eingebracht hat. Mit so viel Zeit, mit so viel Liebe, mit so einem tollen Detailblick für die Kinder und für dein Wort. Ich möchte danken, dass du ihr das aufs Herz gelegt hast, unsere jüngsten Kinder in der Gemeinde zu begleiten mit deiner Liebe. Dass sie auch immer wieder neu jugendliche Mitarbeiter angeleitet hat und auch andere Mitarbeiter. Danke, dass du sie gebraucht hast in diesem Dienst und möchte dich bitten, dass du jetzt segnest in dem, was vor ihr liegt, dass sie selber auch jetzt zur Ruhe kommen kann, sich neu sortieren kann. Danke, dass du sie gebraucht hast all die Jahre. Vater, und ich möchte dir für Hille danken, dass sie ja so viele Jahrzehnte den Kindergottesdienst geleitet hat, mitgearbeitet hat, mitgestaltet hat. Du weißt, dass sie momentan selber gar nicht weiß, wie viele Kinder sie in all den Jahren begleitet hat, ihnen dein Wort weitergeben durfte, ihnen deine Begeisterung für Jesus ins Herz legen konnte. Danke, dass du sie mit ihren Gaben und Fähigkeiten und Unfähigkeiten gebraucht hast, um hier im Kindergottesdienst einfach so eine wertvolle Mitarbeiterin zu sein, die nicht nur die Kinder, sondern auch die Mitarbeiter mitgeprägt hat. Und möchte dich bitten, dass du sie segnest. In dem, was jetzt vor ihr liegt, dass du ihr Gutes tust und ja, sie einfach mit freudigem Herzen auf die lange Zeit zurückschauen kann, die sie in die Kinder investiert hat und sich einfach auch hier in der Gemeinde freuen kann über all die, die sie als Kinder begleitet hat und die jetzt auch in der Mitarbeit, in Leitungsarbeiten stehen. Danke, dass du mit ihr gehst. Amen.
Lieber Vater, wir danken dir als ganze Gemeinde für den Dienst unserer Geschwister. Und danke, Herr, dass du mit uns, mit ihnen und ihrer Treue auch ein Zeugnis gegeben hast, der Wirkung deines Heiligen Geistes und der Kraft und der Liebe und auch der Besonnenheit, von der wir eben hörten, die du gibst. Darüber loben wir dich, Herr. Amen.
Bevor wir uns den Segen stellen wollen, den Arndt gleich zuspricht, möchte ich die Gemeinde noch ganz herzlich einladen, zu verweilen bei Tee und Kaffee. Draußen warten die Tische, die bunten Tassen warten auch, also auch an die Gäste nochmal meine Bitte, nur Mut, dass das klappt. Und aber auch meine Ermahnung an die Mitglieder, achtet auf die Tassen. Ich möchte da keinen rumstehen in der Tasse und das klappt nicht. Das wäre dann auch, wir kommen alle dann zu mir, reklamieren das dann. Ja, dann möchte ich auch nicht versäumen, hier nochmal zu Gebet und Gespräch einzuladen. Hier werden Mitarbeiter sitzen auf den Bänken bei den Palmen, um für ganz persönliche Gespräche zur Verfügung zu stehen und zu beten und auch zuzuhören. Für Leute vielleicht, die heute ja, einfach gemerkt haben, das möchte ich vielleicht neu festmachen, den Heiligen Geist neu in mein Leben lassen. Vielleicht ist man irgendwann wirklich mal Wasser über die Kerze geplatscht und ja, man möchte vielleicht wieder die Flamme wieder neu anfachen. Ja, dann wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen und wir stehen dazu nochmal auf.
Es segne uns der dreieine Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und der Friede und die Kraft Gottes, die höher ist als alle menschliche Vernunft, die bewahre und stärke dich in Herz und Sinn und führe dich den Weg in der kommenden Woche. So segne uns unser Herr. Amen.